Starre Cast. Ein Podcast der Grünen in Friedrichshain, Kreuzberg.
Dann begrüßen wir euch ganz herzlich und die Hörerinnen und Hörer und natürlich unsere Gäste heute und wir, das ist einmal ich, Joe von den Grünen Friedrichshain-Kreuzberg und
einmal ich, bin Johanna, ich bin auch von den Grünen Friedrichshain-Kreuzberg und natürlich auch unsere tollen Gäste heute. Und zwar sind das für die Initiative Berlin Autofrei, die sich für ein autofreies Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings einsetzt. Annike, die sich an der AG Bündnisarbeit engagiert und Nina, die Pressesprecherin ist. Und außerdem haben wir Peter zu Gast. Peter ist ehemaliger Radaktivist. Du hast dich sehr stark engagiert beim Volksentscheid Fahrrad und arbeitest heute in der Berliner Verwaltung. Herzlich willkommen, Peter, Annike und Nina.
Hallo.
Hallo.
Genau. Wir wollen heute darüber sprechen, wo es in den nächsten 5 Jahren eigentlich verkehrstechnisch so hingeht in Berlin und welche Rolle dabei die Zivilgesellschaft spielt. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit einer kleinen These, die ihr in den Raum werft, was denn eurer Meinung nach am relevantesten wird. Das ist ein bisschen Popcorn-Style, ihr könnt anfangen, wenn ihr möchtet. Ich kann euch auch aufrufen.
Ich fange mal an. Also für mich am wichtigsten ist, in Berlin zu haben für mehr Platz für die Natur und auch für die Menschen.
Dann mache ich mal weiter. Ich glaube, für mich ist das Wichtigste, dass sich das verändert, dass die aktuellen Verkehrsverhältnisse einfach als selbstverständlich angesehen werden, dass sie davon wegkommen und das selber in die Hand nehmen.
Ich glaube, wir müssen tatsächlich einen Paradigmenwechsel in der gesamten Betrachtung von Verkehr vornehmen und wirklich den Menschen und das Gemeinwohl hier in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das in den nächsten Jahren hinbekommen.
Okay, das sind die Themen, über die wir jetzt uns ungefähr eine Stunde Zeit nehmen, um mal so darüber zu sprechen, was da die welche Aspekte es da gibt, welche Schritte es da gibt, wie wir uns da auf den Weg machen wollen und können. Und ich möchte auch gar nicht so Fragen abhaken, sondern ich steige einfach mal gleich ein. Dass wir mehr Platz brauchen für Natur, für Menschen, also wirklich den öffentlichen Raum umverteilen, das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig und auch ein Grund, weshalb ich mich sehr gerne bei den Grünen engagiere. Und das ist wirklich, muss man nur ein bisschen um sich schauen und man sieht schon, wo da der Schuh drückt und was es braucht. Und ich hoffe wirklich, dass wir da sehr viele Fortschritte erreichen können in der nächsten Wahlperiode.
Ja, und unsere Gäste heute wollen diese Vision natürlich vor allem über das Thema Bürgerbeteiligung oder von unten sozusagen erreichen. Was sind da so die Hintergründe? Also ich meine, wie hat das Ganze angefangen? Könnt ihr dazu vielleicht was sagen? Also beim Thema autofrei jetzt.
Ich starte mal, und zwar haben wir angefangen ungefähr 2019 und wir waren einfach ein paar Leute, die schon lange von dem Verkehr genervt sind, die viel Fahrrad gefahren sind, die aber auch einfach im Gedanken an die Zukunft die Stadt verändern wollten. Und so Stück für Stück haben wir uns zusammengerauft und wurden dann eine Gruppe von 15 Leuten, die sich dachten, okay, wie machen wir das jetzt am besten? Machen wir eine Kampagne? Wie bringen wir dieses Thema in der Stadt auf? Und haben uns dann gedacht, ein Volksentscheid hat am meisten Auswirkungen. Direkte Demokratie bringt einfach am meisten. Und deswegen haben wir uns dann im Endeffekt dafür entschieden.
Ja, und ich bin auf autofrei aufmerksam geworden, tatsächlich erst vor ungefähr einem halben Jahr, einfach weil, grundsätzlich, warum ich mich dafür engagiere, ich fahre auch schon seit, ich glaube, 5 Jahren jetzt Fahrrad in Berlin und sehe auch leider keine Verbesserung der Zustände, sehe auch, ich wohne im Bezirk Friedrichshain, Ich sehe auch hier sehr, sehr, sehr viele Autos immer ständig auf den Straßen, kaum Parkplatzmöglichkeiten und also sehr viele Gründe für mich, mich dort zu engagieren. Bin dort jetzt ja in der AG Bündnisarbeit und versuche von dort aus die voranzutreiben, dass wir ein Berlin haben, wo wir doch ein bisschen mehr Platz haben für uns als Menschen und auch, wie gesagt, schon für die Natur.
Ich finde das interessant, weil mich das tatsächlich ein bisschen erinnert an die Zeit vor 5, 6 Jahren, als wir im Volksentscheid Fahrrad angefangen haben. Damals hat man uns auch eigentlich flächendeckend für, ich nenne es mal so, bescheuert erklärt. Und es ginge alles gar nicht und es würde alles gar nicht funktionieren. Und die gesetzliche Regelung des Verkehrs, die wir jetzt im Mobilitätsgesetz sehen, war uns damals komplett abgesprochen worden. Und wir haben uns damals genau wie ihr trotzdem auf den Weg gemacht und daran geglaubt. Und das Ergebnis haben wir ja quasi heute. Und ich denke, ihr baut mit eurer deutlich weitergehenden Forderung sehr stark auf dem auf, was wir damals gemacht haben, geht den konsequenten Schritt weiter. Und ich habe da große Sympathien für.
Das freut uns total zu hören. Wir haben, ja, wir bauen auch irgendwie darauf, dass es natürlich auch ein längerer Prozess ist, so ein Volksentscheid. Und wir stoßen jetzt natürlich eine Debatte an und ja, hoffen einfach auch über diesen längeren Zeitraum mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es einfach so aktuell nicht weitergehen kann oder dass wir mehr tun müssen für die Verkehrswende, als es bisher der Fall war.
Ich betrachte die Verkehrswende ja seit vielen Jahren eigentlich und finde insbesondere, was sich im diskursiven Bereich da getan hat, extrem spannend. Wenn man bedenkt, wie ein zum Beispiel Heinrich Strößenreuther vor, was weiß ich, 7, 8 Jahren losgegangen ist und sich über das Thema Falschparker echauffiert hat. Das ist heute wirklich flächendeckend bis hin zu einem CSU-Verkehrsminister anerkannt, dass das ein Problem ist, dass Menschen ihre Autos irgendwo illegal abstellen. Das war vor Jahren noch nicht so. Wir haben in Kreuzberg am Heinrichplatz hatten wir vor, ich glaube, 5 Jahren wurden da 3 Parkplätze für Fahrradbügel weggenommen. Das war damals BZ-Titel. Das war der Kampf gegen den Autoverkehr wegen 3 Parkplätzen. Das machen heute fast alle Bezirke flächendeckend. Deswegen glaube ich, dass so ein Impuls von der Zivilgesellschaft hier auch was zu fordern, was für viele nach wie vor undenkbar ist, diesen Diskurs ganz massiv in die Verkehrswenderichtung schieben kann. Und wenn wir uns das Klimathema anschauen, dann ist das natürlich ist das fast ja alternativlos.
Das finde ich auch. Also nichtsdestotrotz wird man sich natürlich auch weiterhin vorrangig irgendwie mit diesen Vorwürfen irgendwie Kulturkampf gegen das Auto da auseinandersetzen müssen. Aber ich gehe mal davon aus, das habt ihr mit einkalkuliert, oder? Man führt diesen Kulturkampf ja vielleicht auch ganz gerne irgendwie ein Stück weit.
Also ich habe, als wir da vor 5 Jahren 3 Parkplätze weggenommen haben, das wusste ich noch nicht, dass das schon mal so ein heißes Ding war. Also bei Straßen oder so, da kriegt man das ja jetzt noch mit, dass man um jeden Parkplatz kämpfen muss. Aber dass man, also ich meine, das zeigt auch irgendwann, wie absurd das teilweise ist. Und dass das eben auch dieses Element von Kulturkampf hat, wo irgendwie ja, die ganz großen Angriffe hochgefahren werden, auch wenn es eigentlich um etwas geht, wovon so gut wie alle Menschen was haben. Also auch die, die auf ein Auto angewiesen sind, wenn man zum Beispiel irgendwie ja, querschnittsgelähmt ist oder sowas und ein Auto braucht, um von A nach B zu kommen, geht viel besser, wenn man einen Parkplatz finden kann und wenn nicht alles mit anderen Autos vollgestopft ist.
Ich würde tatsächlich vorsichtig sein mit diesem Wording des Kulturkampfes. Ich würde das gar nicht verwenden, auch nicht ironisch. Das ist ähnlich wie mit dem Ideologievorwurf, der ja in diesem Verkehrsthema ständig kommt. Dabei ist Ideologie ja eigentlich vor allen Dingen das Festhalten an einem System, was sich in der Praxis nicht bewährt hat, was sozusagen an der Realität gescheitert ist. Und anders kann man das automobile Verkehrssystem gerade in urbanen Zentren ja nicht beschreiben. Das heißt, wir erleben hier mit schärfster Rhetorik Abwehrkämpfe, obwohl wir ja sehr gute Argumente für die Verkehrswende haben. So. Das heißt, wir sind da vollkommen auf so einer emotionalen Ebene des aufs Auto angewiesen Seins, das immer wieder nach vorne getragen wird. Und dann stellt man plötzlich fest, dass in der Debatte jeder zweite Mensch eine 80-jährige Oma mit 17 Enkeln gehbehindert ist, die jeden zweiten Tag umziehen muss. Die wird dann ja immer herangezogen und Schichtarbeiterin. So, Da eine Versachlichung, ich habe das Gefühl, eine Versachlichung dieser Debatte ist das, wo die Gegner der Verkehrswende die größte Angst vorhaben. Weil in jeder sachlichen Debatte zu dem Thema gewinnen die Argumente, die wir haben.
Und ich habe auch das Gefühl, dass es eine ganz große Rolle spielt, dass man natürlich einfacher an dem festhalten kann, was ist. Also es ist viel einfacher, sich ja in die Öffentlichkeit zu stellen oder zu sagen, das ist doch aber notwendig, das machen wir doch schon seit Jahren so, das ist wichtig, dass es so bleibt. Und quasi den Kampf dafür oder ja, die sich mal vorzustellen, wie es denn anders wäre, diese Vision, die können wir ja gar nicht sehen gerade. Also die muss man ja erstmal, die Leute müssen sich das ja erstmal vorstellen, wie es aussehen könnte. Und ich glaube, da das ist immer diese Schwierigkeit des Wandels. Wie schafft man es, dass wirklich ein Bild in den Köpfen entsteht? Weil, ja, also wir merken das ganz stark auch einfach, was jetzt Social Media oder so angeht. Man hört dann immer nur die Leute, die sich beschweren und die dagegen sind. Dabei ist ganz klar, dass es vor allem in Berlin auch sehr, sehr viele Leute gibt, die sich eine Stadt mit weniger Autos wünschen. Also es kommt dann immer auf die Lautstärke auch an.
Ja, ich glaube, es geht auch immer wahnsinnig viel bei den Menschen um Komfort. Also wie Nina schon gesagt hat, man kann sich vielleicht einfach nicht vorstellen. Und wenn man dann seine Wocheneinkäufe doch immer im Auto macht, auch wenn man sie vielleicht mit dem Lastenrad machen kann, dann kann man sich vielleicht einfach nicht vorstellen, man muss sich da umgewöhnen. Aber ich glaube, dass gerade ja die Klimawende oder dass wir die Debatte einfach führen müssen, da muss jeder, sage ich mal, vielleicht ein bisschen, ich würde nicht sagen einschränken, aber da muss vielleicht jeder einfach sagen, hey, okay, hier müssen wir uns einfach ein anderes Leben vorstellen und müssen uns etwas vorstellen, ja, was wir bei uns selbst ändern können. Und wenn es einfach ist, ich fahre bestimmte Strecken nicht mehr mit dem Auto, ich mache die mit dem Rad.
Also als Besitzer eines Lastenrads kann ich sagen, es gibt keine komfortablere Möglichkeit, Großeinkäufe zu machen, als mit dem Lastenrad. Ja, tatsächlich beim Pfand wegbringen kann man bis vor den Automaten fahren. Ja, also Kästen schleppen ist wirklich was für Leute, die Auto fahren. Im Ernst, ich glaube, diese Abwehrmechanismen, die du beschreibst, die muss man trotzdem im Blick behalten und die kann man nicht wegtun. Wir haben im Land Berlin jetzt einige Straßen umgestaltet, Parkplätze weggenommen oder ehemalige Parkflächen aufgewertet hin zu Fahrradstreifen, Fahrradstrecken. Und nichtsdestoweniger haben wir dann einen Gegenwind aus der Bevölkerung, obwohl wir da nur in Anführungsstrichen, was weiß ich, 20 Parkplätze, die Zahlen jetzt erfunden, wegnehmen, dafür aber für 4000 Menschen am Tag eine sichere Radverkehrsführung machen. Trotzdem sind natürlich die Kräfte derjenigen, die glauben, dass das da mein Parkplatz ist, bei 20 Parkplätzen sind das erfahrungsgemäß 150 Leute oder so, sind viel, viel stärker, weil, und das müssen wir anerkennen, wir ganz massiv in deren Lebensrealität eingreifen. Wenn ich jemandem den Parkplatz, egal ob er dem jetzt gehört oder nicht, wegnehme, dann muss der im Zweifel länger laufen und wir greifen in seinen alltäglichen Weg ein. Und das entwickelt sozusagen Abwehrkräfte. Egal wie viel Gemeinwohl wir als Argument haben, das wird diese Person nicht überzeugen. Deswegen, Verkehrswende geht nicht konfliktfrei. Ja, man muss da, glaube ich, mit einer klaren Haltung durch und mit einer klaren Gemeinwohlorientierung und Orientierung an der größeren Menge der Menschen, auch an solchen übergeordneten wichtigen Themen wie Sicherheit zum Beispiel. Aber nichtsdestoweniger wird man mit den besten Argumenten immer in diese Konflikte reinlaufen und die muss man aushalten.
Wie war denn eigentlich der Weg bei euch, wenn ihr habt euch da zusammengefunden, hast du gesagt, irgendwann wart ihr 15 Leute. Ich vermute mal, jetzt seid ihr mittlerweile auch ein bisschen mehr. Ich finde das sehr beeindruckend, muss ich erstmal sagen, weil dass man sich so vorstellt, okay, 15 Leute, ein paar Gleichgesinnte und dann bringt man so ein Mammutprojekt eigentlich auch an den Start. Ne? Also Respekt dafür auf jeden Fall. Und nur wie ist der Weg der Vision irgendwie in die Realität sozusagen? Also Volksentscheid bedeutet ja, und das habt ihr ja auch jetzt vorgelegt, also einen ganz konkreten Gesetzesentwurf. Also man kann mit wenigen Ausnahmen abgesehen, ja nicht einfach über so eine Frage, hättet ihr lieber weniger Autos in der Stadt, ja, nein, irgendwie abstimmen, nicht? Sondern das ist ja alles sehr konkret und ich stelle mir das auch so vor, dass es wahrscheinlich relativ aufwendig und auch vielleicht sogar konfliktträchtig war, irgendwie jetzt von eurer Vision her wirklich zu so einem ganz konkreten Papier zu kommen. So, das ist genau das, was wir wollen. Könnt ihr da ein bisschen was berichten vielleicht?
Ja, also klar, das ist, war ein ziemlich langer Prozess. Wir mussten uns erstmal nur mit 15 Leuten auf Grundsätze und Forderungen und Positionen irgendwie einigen. Das war auch schon gar nicht so einfach. Und ja, als wir auch beschlossen haben, dass wir das auf jeden Fall versuchen wollen, per Gesetz zu machen, ja, gab es auch immer diese Problematik, okay, wie wird das, was wir wollen, rechtlich übersetzt? Das ist vor allem für Nicht-JuristInnen ja total schwierig, dann oftmals zu begreifen. Und es hat jetzt auch, wie gesagt, also es hat jetzt ein Jahr gedauert, das Gesetz zu schreiben und hat unfassbar viele Diskussionen nach sich gezogen. Also es ist einfach enorm, wenn man sich überlegt, wie lange man einfach nur saß, jetzt vor allem im letzten Jahr online, wie viele Meetings und ja, wie da jeder kleine Punkt, jedes Detail irgendwie hin und her abgewogen wurde, ob das jetzt dazu führt, dass sich der Autocare wirklich reduziert oder nicht, ob es rechtlich stichfest ist oder nicht. Das ist ein ewig langer Prozess gewesen und das ist auch jetzt nicht einfach, weil auch jetzt kommen immer mehr Leute ja zur Initiative dazu und müssen sich erstmal dieses Gesetz reindenken, was ziemlich komplex ist und ja, und dann irgendwie überlegen, stehen sie jetzt dahinter oder nicht. Also das ist kein einfaches Unterfangen, gerade mit dieser juristischen Komponente, finde ich.
Kannst du vielleicht mal eure Kernforderungen so ein bisschen zusammenfassen? Also ich vermute ja, es ist komplexer als autofrei innerhalb des S-Bahn-Rings, Rest egal.
Also ja, also ich meine, unsere Kernforderungen oder so, unsere Ziele sind das, was wir hier schon angedeutet hatten, ne? Dass wir mehr Platz brauchen, dass wir ein gesünderes Leben fordern, mehr Sicherheit haben wollen, Platz für zukunftsfähige Mobilität, eine lebenswerte Stadt und auch was für den Klimaschutz zu tun. Das sind unsere Ziele. Aber die Forderungen sind eben auch, das sozial gerecht zu schaffen, quasi allen die Freiheit, die sie brauchen, einzuräumen und auch allen, die auf ihr Auto angewiesen sind, möglich zu machen, das weiter zu nutzen und eben sogar noch schneller durchzukommen. Und das sind, grob kann man schon sagen, die Forderungen. Also dass eben auch nicht die Leute, die jetzt knapp außerhalb des S-Bahn-Rings zum Beispiel wohnen, dass die nicht stark benachteiligt werden sollen. Das gehört alles mit dazu, wenn man sich überlegt, dass es sozial gerecht sein soll. Aber im Detail sind das natürlich ganz viele Kleinstfragen dann.
Warum habt ihr euch für diese innerhalb, außerhalb des S-Bahn-Rings Setzung entschieden? Also weil ihr das ja schon so als Grenze benennt, also.
Naja, also ich meine, in den meisten Städten, die irgendwie autofreie Zone haben oder die sich sowas überlegen, ist es klassisch die Altstadt, die so einen ganz kleinen Teil der Innenstadt ausmacht, die dann eben autoreduziert ist, wie jetzt in Groningen zum Beispiel. Und wir haben sowas in Berlin aber nicht. Und der S-Bahn-Ring ist eine ziemlich gut stehende Zone. Also es ist ein klarer Bereich, mit dem alle was anfangen können und der vor allem schon sehr gut ausgebauten ÖPNV hat. Und da hat sich das einfach angeboten, das erstmal als Bereich zu nehmen. Und wir wollten aber unser Gesetz auch explizit so anfertigen, dass es auch in den Außenbezirken übernommen werden kann. Also dass eben auch außerhalb des Rings sich eine Initiative gründen kann. Hier, wir wollen Steglitz, Zehlendorf auch autoreduziert haben. Und wir wollen jetzt auch unsere Straßen zu autoreduzierten Straßen machen. Das war uns auf jeden Fall wichtig.
Ja, und es hat auch viel mit der Verkehrsanbindung und der öffentlichen Nahverkehr zu tun, dass wir einfach sagen, das ist im Ring wirklich so, dass man viele Wege damit ja alternativ mit dem öffentlichen Nahverkehr oder auch mit dem Rad zurücklegen kann und deswegen auch erstmal innerhalb des Rings. Aber natürlich wäre es sehr schön, wenn es dann ja, sich immer mehr ausweitet und
wir die Möglichkeit haben, es auch außerhalb des Rings immer grüner zu gestalten.
Also glaubt ihr, dass die Voraussetzungen in den Gegenden außerhalb vom Ring sozusagen noch nicht ganz gegeben sind, um das zu übertragen? Weil man hätte sich ja sonst auch vorstellen können, dass ihr da eine zeitliche Staffelung einbaut. Also dass jetzt quasi eure Forderung wäre, dass ganz Berlin zu nehmen als autofreie Zone und dann eben zu sagen, ja, zuerst der S-Bahn-Ring und dann, weiß ich nicht, irgendwie 10 Jahre später dann oder 5 Jahre später fängt es dann im Außerhalb an. Habt ihr das diskutiert oder war das gar kein Thema?
Ja, also wir fanden den S-Bahn-Ring schon erstmal sehr groß als Bereich, ehrlich gesagt. Also das muss man ja erstmal, also wir müssen ja auch mehrheitsfähig sein, gerade als Volksentscheid. Und da erschien uns selbst der S-Bahn-Ring schon als ein sehr großer Bereich. Aber klar, also die Vision ist auf jeden Fall da, nur ist Berlin einfach, also der S-Bahn-Ring sind ja nur 10% der Fläche und Berlin ist da einfach so groß, dass das schwer einschätzbar ist, wie viel Zeit man dem geben müsste. Also das wollten wir uns nicht anmaßen. Und deswegen dachten wir eben, ja, wir wollen das Instrument schaffen, um es möglich zu machen, auch außerhalb des S-Bahn-Rings, das umzusetzen. Aber dann, ob die Leute in Bohnsdorf in 10 oder in 20 Jahren perfekt an den ÖPNV angeschlossen sind, das ist super schwer zu sagen. Und darum, da geht es ja dann nicht nur, also wir fordern ja auch einen Ausbau des ÖPNVs und dass man zum Beispiel auch S-Bahn und Regio-Bahnhöfe dann mit dem Bus zumindest gut erreichen kann, auch in den Außenbezirken in Berlin. Aber das haben wir jetzt nicht als unsere Aufgabe gesehen, da so einen 50-Jahres-Plan für Berlin zu machen.
Und ich glaube auch, das eine bedingt das andere. Also wenn man jetzt einfach viel mehr auch aus Berlin heraus mit dem öffentlichen Nahverkehr versucht zu erreichen, dann kommt da auch eine Notwendigkeit, wo man vielleicht auch dann einfach das den öffentlichen Nahverkehr dann auch außerhalb vielleicht doch mehr ausbaut, wenn die Nachfrage höher ist.
Was ich auch interessant fand, es gibt auch so Berichte aus anderen europäischen Städten, aber auch selbst unsere Erfahrung hier im Bezirk zeigt, dass wenn man irgendwo eine Auto- oder eine Verkehrsberuhigung ankündigt, dann ist immer viel Skepsis, auch gibt's dann formiert sich so ein bisschen die Gegnerschaft, aber hinterher fanden alle die Idee schon immer gut und freuen sich, dass es dann verkehrsberuhigt ist und sind alle eigentlich schon fast immer dafür gewesen, dieses Verhältnis verkehrt sich einfach um. Auch anderswo in Europa ist meistens, wenn es erstmal eingeführt ist, wenn Menschen das erstmal erlebt haben, was das dann auch für einen Zuwachs an Lebensqualität wirklich für alle bedeutet, dann wollen die meisten auch gar nicht mehr zurück. Das heißt, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, wie schafft man eigentlich, wenn man jetzt nicht alles sofort so erfahrbar machen kann, wie schafft man eigentlich diese Bilder oder vielleicht ist auch erfahrbar machen ein Weg dahin. Also zum Beispiel mit so Maßnahmen wie zum Beispiel den Pop-up-Bike-Lanes oder temporären Spielstraßen kann man vielleicht ein ganz kleines Stück Autofreiheit auf einer kleinen Ecke, wie zum Beispiel auf der Nordseite vom Lausitzer Platz oder so, erstmal ausprobieren und bekommt dann Lust auf mehr. Wie seht ihr solche solche zusätzlichen Maßnahmen? Ist das vielleicht ein Weg, um mal zu zeigen, wo es eigentlich hingehen könnte mit verhältnismäßig kleinen Mitteln?
Ich glaube tatsächlich, dass man da im europäischen Ausland sehr viel lernen kann. Also beispielsweise die Einführung von sowas wie Congestion Zones, also autofreien bzw. abgasfreien Zonen in anderen europäischen Großstädten, wurde häufig auch temporär begrenzt. So im Sinne von, wir machen das jetzt mal 2 Jahre und danach können wir dann ja immer noch entscheiden. Und dann wollte irgendwie auch keiner mehr irgendwie dahinter zurück. Ich glaube, wir müssen gerade im Verkehrsbereich, weil wir so unglaublich auf das Auto gepolt sind, nicht nur in den Gesetzen, sondern auch ganz massiv in unser aller Köpfe, also dieses Mindset Automobil ist ja ganz, ganz, ganz stark, kommen wir nicht ohne Systemirritationen aus. Das heißt, zu warten, bis wir wirklich jetzt schon Antworten auf alle Fragen haben und Alternativen für jede Art von Nutzungsform, die bisher mit dem Auto läuft, führt nur dazu, dass wir eigentlich gar nichts machen können. Wir müssen, wenn wir das System umkrempeln wollen, Systemirritation zulassen und eine gewisse Zeit akzeptieren, dass Dinge nicht hundertprozentig funktionieren, die sich dann aber, meine feste Überzeugung, zu Recht ruckeln werden. So. Deswegen ist es nur sozusagen einmal gegen diese Idee von, wir müssen erstmal alle Alternativen stärken und jede Nutzungsform abdecken und dann können wir über Autofreiheit oder Autoarmut nachdenken. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren.
Nee, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Also es ging mir nur darum, das schon mal so erlebbar zu machen und dann ja, das vielleicht auch als Teil des Wegs dahin zu betrachten.
Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut gesehen, denke ich zumindest, auf der Friedrichstraße. Das war ja auch, anfangs wurde das, glaube ich, auch skeptisch gesehen, ob das, ihr habt da auch noch genug Leute hinkommen, ob auch die, da noch viel, auch genug verkauft wird. Und ich glaube, es war dann, also ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Erfolg geworden. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Weg zu zeigen, was möglich ist, das erfahrbar zu machen. Und ich glaube, es ist sehr menschlich, dass man ablehnt, was man nicht kennt. Und wenn man es dann kennt, dass man dann doch eher sagt, ja, okay, doch, komme ich zurecht, weiß ich, was das heißt.
Ja, das geht auch teilweise echt schneller, als man so denkt. Also ich meine, wir sind da vielleicht vom Grundsatz her irgendwie auch schon aufgeschlossen, aber ich muss schon sagen, also dieses Erlebnis irgendwie in der autofreien Friedrichstraße oder eben jetzt auch hier vorne am Lausitzer Platz, da wohne ich direkt. Also das ist schon toll. Also wenn man da lang geht oder mit dem Fahrrad lang fährt, also man fühlt sich ja regelrecht befreit, ja. Und ich finde es auch immer ganz erstaunlich, wenn man diese Beispielrechnungen sieht und Bilder, wie viel Platz eigentlich Autos wegnehmen. Also das muss man ja vielleicht bei der Frage auch mal sich vor Augen führen, wenn wir immer von Mobilität reden, dass ja also doch das durchschnittliche Automobil irgendwie die allermeiste Zeit des Tages eben gar nicht mobil ist. Ja. Und so im Grunde genommen, und bei dem Thema Parkplätze, wenn sich dann Leute aufregen, so ist es mein Parkplatz oder dieses Gedankengut, naja, ich meine, im Endeffekt, was heißt mein Parkplatz oder dein Parkplatz? Im Endeffekt ist es öffentlicher Raum, ne? Der sollte eigentlich grundsätzlich erstmal für alle da sein. Also das ist so eine der Überlegungen, bei denen ich immer sage, das ist so ein sehr, sehr wahrer und wichtiger Kern bei dieser ganzen Bewegung, autofrei oder zumindest weniger Autos, dass einfach eine Neuaufteilung des öffentlichen Raumes durchaus braucht. Gerade eben in so einem Ballungszentrum, in so einer Stadt wie Berlin oder auch in anderen Großstädten natürlich.
Wie du richtig sagst, das durchschnittliche Auto in Städten ist weniger als eine Viertelstunde am Tag in Bewegung. Das heißt 23 Stunden, 45 Minuten, irgendwas steht es rum. Und wenn es sich bewegt, ist es eine Maschine, die über 2 Tonnen wiegt, deren Zweck es ist, eine Last von ungefähr 100 Kilo zu transportieren. Das ist jetzt irgendwie schon 1000-mal gesagt worden, aber immer wieder in der Wiederholung merkt man, was das eigentlich für ein irrsinniges System ist. Und dass die Leute, die daran festhalten, uns Ideologie vorwerfen, ich hatte es ja am Anfang schon, ist eben gerade vor dem Hintergrund dieser Fakten vollkommen, vollkommen absurd. Gleichermaßen verfängt es sich aber auch. Also das ist ja durchaus etwas, was, wie gesagt, das ist ja ein Mindset, was wir alle in uns tragen. Ich wurde oft gefragt, was ist denn der größte Gegner der Verkehrswende? Und dann denkt man immer an die Autolobby und den VDA. Und ja, das sind mächtige Organisationen. Aber meine These ist, dass dieses Mindset, dass das Auto irgendwie dazugehört, dass das viel stärker ist und dass es in den allermeisten von uns einfach drin ist, weil wir das seit Kindheitstagen nicht anders gelernt haben. Dagegen zu kämpfen, da tatsächlich den Diskurs wieder zurückzugewinnen, das ist die größte Herausforderung.
Und da muss man auch sagen, dass es, oder ich finde, daran sieht man auch ganz klar, wo der Fehltritt der E-Auto-Debatte ist, weil meine Position ist, dass genau die Elektromobilität der Versuch ist, einen Weg zu finden, der nicht gegangen werden kann. Also einen Weg zu finden, irgendwie eine Klima- oder angeblich klimaschonende Mobilität zu führen, ohne aufs Auto zu verzichten. Aber gerade wenn man sich dann überlegt, dass diese besagten 2 Tonnen ja trotzdem mit ganz wenig Gewicht, was eigentlich transportiert werden soll, bewegt werden, ist der Energieaufwand in keinem Fall zu gerechtfertigen. Und auch klar, also der Platz, über den wir gerade gesprochen haben, wird genauso beansprucht. Und ich finde, dass genau diese Punkte deswegen so wichtig sind in der Debatte, weil sie einfach zeigen, es geht wirklich, was wir jetzt schon hatten, um dieses Mindset, um dieses Ding, das Auto an sich hat echt viele Nachteile, die man so im Alltag gar nicht mehr sieht, die super selbstverständlich geworden sind.
E-Autos, das ist vollkommen richtig, stimmen dem zu. E-Autos sind in der Tendenz sogar noch schwerer wegen der Batterien und sie sind ein Stück weit inflexibler, sprich sie beanspruchen öffentlichen Raum eben dort, wo wir gezwungen sind, Ladesäulen hinzusetzen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich stimme dir da vollkommen zu, E-Autos lösen in urbanen Zentren kein einziges Problem, bis auf lokale Emissionen im Schadstoffbereich. Punkt.
Aber ihr habt ja trotzdem auch noch so einen, also anerkannt, dass es Situationen gibt, vielleicht auch, wenn auch nicht so viele, in denen eben doch ein Auto mal gebraucht wird. Und euer Gesetzentwurf sieht da ja eine relativ strikte Reglementierung vor für zulässige private Autofahrten, also am Anfang 12 pro Jahr, die dann eben nur aus wichtigem Grund sozusagen, also das wäre so die erste Frage, ob ihr euch das vorstellt, dass es tatsächlich genehmigt werden müsste und ob das nicht einen unglaublichen Aufwand bedeutet. Und später soll es dann auf 6 reduziert werden. Das ist natürlich schon erstmal eine relativ radikale Nummer. Aber gut, Peter hat ja zu Recht gesagt, dass irgendwie nicht jeder zweite autofahrende Mensch irgendwie die mobilitätseingeschränkte alte Person ist, die zweimal am Tag umziehen muss. Also habt ihr da auch bei, als ihr euch das überlegt habt, wie viele Fahrten sind sozusagen zumutbar? Habt ihr da auf irgendwelche Zahlen, Statistiken oder so zurückgegriffen oder wo kommt das her? Oder ist es wirklich nur diese Idee, am Anfang einmal pro Monat und hinterher sozusagen einmal alle 2 Monate?
Also wir haben uns ja gedacht, schlichtweg einmal pro Monat. Das sind 12 Fahrten im Jahr. Das ist ungefähr angemessen. Und wir sehen ja dazu gibt es keine Studien. Und wir sehen auch diese 12 Fahrten nur als Vorschlag. Also wir sind da durchaus bereit, mit dieser Zahl zu spielen. Allerdings muss man auch sagen, das klingt erstmal vielleicht nicht so viel. Es ist aber gar nicht so wenig, weil diese Zahl jeder Person zusteht. Und das heißt, eine 4-köpfige Familie hätte dann auch 4 mal 12 Fahrten pro Jahr, die sie nutzen könnte. Also das ist im Endeffekt gar nicht so wenig. Und es geht ja nur darum, zu überlegen, muss ich wirklich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren? Diese Fahrten sollen ja vermieden werden. Und dass man mal umziehen muss, dass man aufs Land fahren will oder so, das steht ja völlig außer Frage, dass das passieren soll. Und wie gesagt, die mobilitätseingeschränkten Leute oder die Leute, die wirklich, wie zum Beispiel HandwerkerInnen, die Lasten transportieren, die sie zum Arbeiten brauchen, die sollen natürlich auch weiter fahren können. Und wie gesagt, schneller durchkommen. Aber also, es geht ja wirklich darum, sich zu überlegen, ist das notwendig oder nicht? Und wir sind eigentlich davon überzeugt, dass es diesen Punkt geben wird, wo die Leute die 12 Fahrten überhaupt nicht ausreizen, weil es einfach nicht notwendig ist. Also, weil, wie gesagt, man zieht dann vielleicht einmal im Jahr um und fährt ein paar Mal am Wochenende raus. Und im besten Fall werden sich die Fahrten auch immer mehr auf den ÖPNV ausweiten. Also oder auch, ne, dass man dann einfach mit dem Regio aufs Land fährt. Geht ja genauso. Würden wir jetzt niemandem vorschreiben wollen oder so, aber es soll die Richtung einfach sein.
Und wie funktioniert das dann? Also wenn man dann eine Fahrt machen will, muss man sich dann irgendwo melden und das beantragen oder wie?
Ja, das kommt drauf an, ob man jetzt im S-Bahn-Ring wohnt oder nicht. Aber genau, wenn du im S-Bahn-Ring wohnst, dann kannst du das einfach beantragen. Aber das läuft online und wird auch erst im Nachhinein geprüft. Also du kannst tatsächlich einfach das beantragen, QR-Code ausdrucken, in die Windschutzscheibe legen und losfahren.
Peter, was meinst du davon? Braucht es so eine Beantragung oder macht man das baulich und mit Infrastruktur, wie zum Beispiel bei einigen niederländischen Städten, wo die Leute dann, weil sie es gar nicht mehr brauchen, aufs Auto verzichten?
Ich glaube, am Ende ist es vollkommen egal, was da nachher für eine Zahl steht, sondern es geht ja darum, dass man signalisiert, dass dieser Zugriff auf den öffentlichen Raum und dieser Zugriff auch auf zum Beispiel öffentliche Luft, auf Lärmemissionen, dass das irgendwie keine alltägliche Selbstverständlichkeit sein soll. sondern dass der in einer gewissen Weise begründungsbedürftig ist. Aus einer Verwaltungsperspektive ist es natürlich eine schöne Aufgabe zu überlegen, wie man so eine Regelung nachher exekutiert. Aber es geht ja darum, auch hier wieder so einen Denkzusammenhang aufzumachen, der halt sagt, es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und gleichwohl tragen wir dem Rechnung, dass wir in einer modernen Gesellschaft bestimmte Dinge eben auch mal motorisiert erledigen müssen. Weil ja, man kann mit dem Lastenrad umziehen, das machen ein paar Freaks auch, aber wenn ich umziehe, dann hole ich mir auch einen Diesel von Robben und Winches. So. Und dafür, so, da möchte ich dann auch nicht drauf verzichten. Und wie gesagt, wie das nachher umgesetzt wird, ist, glaube ich, an der Stelle erstmal zweitrangig. Da würde ich mich jetzt erstmal noch nicht von verstrecken lassen. Das ist machbar und es setzt einen ganz klaren, erwartbaren Ordnungsrahmen für den, wie gesagt, Zugriff auf so ein Gemeingut wie Fläche. Wie man dann nachher mit dem Platz umgeht, entscheidet dann ja ganz maßgeblich darüber, wie man das dann auch, wie gesagt, ausgestaltet. Und wenn wir jetzt mal uns diese Vision vergegenwärtigen, dass man tatsächlich nur ein bestimmtes Kontingent an Autofahrten hat, dann fallen halt eine ganze Menge Autofahrten weg. Sprich, es steht uns viel mehr Raum zur Verfügung, den wir dann anders nutzen können. Es wird viel weniger Parkfläche benötigt und dann kann man dann darüber nachdenken, wie man den Raum gestaltet und gestaltet damit gleichzeitig wieder Verkehrsfluss im Sinne der Verkehrswende. Also das ist dann so ein Wechselspiel. Wie gesagt, welche Zahl da nachher steht, ist, glaube ich, unerheblich.
Und zwar, also genau das sehen wir auch genau so, deswegen war uns zwar klar, dass sich die Öffentlichkeit jetzt auf diese 12 Fahrten irgendwie vielleicht auch ein bisschen versteift, aber ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Uns war nur auch wichtig, dass wir es eben nicht, zumindest nicht im ersten Schritt, über bauliche Maßnahmen lösen. Also dass die Bezirke das dann alle selbst regeln können und gucken können, auch mit einer gewissen BürgerInnenbeteiligung, wie dann der Raum gestaltet wird, das ist ganz klar. Aber eben genau, dass das nicht daran scheitert oder dass nicht die Umsetzung des Gesetzes dadurch gehemmt wird, dass dann doch kein Geld ist für irgendwelche baulichen Maßnahmen oder dass es dann schleppend verläuft, so wie jetzt eben auch mit dem Ausbau der Radinfrastruktur, das ja auch schleppend vorangeht, das geht voran, aber es ist eben, das ist irgendwie, das haben wir gesehen, als haben wir als Problem gesehen, wenn man mit baulichen Maßnahmen hantiert. Und deswegen dachten wir uns so rum, gut, müsste man wahrscheinlich auch die Straßen hin und wieder ummarkieren, aber wäre das eigentlich eine Lösung, die ohne zu viel baulichen Eingriff auskommt?
Ich stelle mir vor, entschuldige, Peter.
Bitte. Nochmal zum Thema, was du meinst mit dem schleppenden Ausbau der Radwege, das Hauptproblem dieser Verfahren ist ja nicht das Geld, das fehlt oder so, sondern dass es sehr lange Prozesse sind, bis eine Einigkeit hergestellt wird, weil jede einzelne Umbaumaßnahme im öffentlichen Raum immer ein krasser Abwägungsprozess ist. Und das, was man am meisten abwägen muss, ist eben die Fläche, die jetzt schon benutzt wird, mehrheitlich durch den Kfz-Verkehr auf den Fahrbahnen. Wenn wir den reduzieren über einen ordnungspolitischen Rahmen, wie zum Beispiel von euch vorgeschlagen, fällt natürlich auch der infrastrukturelle Ausbau wesentlich leichter, weil man da die Abwägungsprozesse wesentlich beschleunigen kann. Und das meine ich. Ansonsten finde ich den Ansatz gut, weil wir werden nicht die gesamte Stadt innerhalb von 5 Jahren komplett umbauen können. Geht einfach nicht.
Total. Also das sehen wir aber auch im Straßenbahnbau ja extrem, wie dort auch um jeden Millimeter öffentlichen Raum gerungen wird, weil immer die Frage ist, okay, wie können wir diesen Bau der Straßenbahn jetzt so realisieren, dass trotzdem der Autoverkehr noch maximal gut durchkommt? Und da haben wir total die Hoffnung, dass es die Bauzeiten dann wesentlich reduziert und dann wir auch vielleicht wegkommen von diesem Gedanken, ÖPNV-Ausbau muss immer ewig lange dauern und dann kann das vielleicht auch viel schneller gehen, wenn es nicht immer diesen Konflikt gibt, dass ja eigentlich das Auto die Priorität hat.
Und auch eigentlich irgendwie jeder Bezirk bitte im Einzelnen nachweisen soll, weshalb es denn überhaupt möglich ist, da dem Auto ein bisschen Raum wegzunehmen. Da haben wir natürlich auch Erfahrungen gemacht mit zum Beispiel den Pop-Up-Bike-Lanes, die jetzt alle bleiben, die auch eine X-Liner-Erfindung sind, aber wo wir auch zumindest in erster Instanz, bevor das dann kassiert wurde, moniert wurde, dass wir jetzt nicht genug gezeigt haben, warum denn die RadfahrerInnen an dieser konkreten Stelle gefährdet sind, wenn sie an ganz, ganz vielen anderen Stellen, die vergleichbar sind, gefährdet sind. Ne? Und da finde ich halt einfach, wenn wir sagen, wir wollen eine Vision Zero, wir wollen, dass niemand mehr ums Leben kommt im Straßenverkehr, Und dann an jeder Stelle erst zeigen zu müssen, oh ja, hier ist es aber gefährlich. Also im Prinzip darauf zu warten, dass irgendwas passiert. Das ist irgendwie so ein Ansatz, das ist total praxisfern und überhaupt nicht mehr verständlich. Und da ist es vielleicht wirklich ein sehr interessanter Weg zu schauen, dass wir erstmal zeigen, dass dieser ganze Raum tatsächlich zur Verfügung steht und dann ihn eben auch verwenden zu können in einem zweiten Schritt.
Wo du die Pop-Up-Bike-Lanes ansprichst, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir abseits von solchen lokalen, hier auf Länderebene Initiativen, ganz wesentlich Verkehrspolitik wird auf Bundesebene gemacht. Und auch da ist eine ganze Menge Nachholbedarf. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir dann in der nächsten Legislaturperiode ein wesentlich reformfreudigeres Bundesverkehrsministerium haben, was das angeht. Aber wir merken natürlich in ganz vielen, was wir tun, wie gesagt bei den Pop-Up-Bike-Lanes auch, dass wir da auch sehr stark gebunden sind in der Umsetzung von solchen Maßnahmen. Also auch das sollte man natürlich politisch nicht aus dem Blick verlieren. Gibt es denn schon andere Initiativen in anderen Städten, die Ähnliches vorhaben? Also in Deutschland meine ich jetzt, habt ihr da Verbindungen? Also ich weiß natürlich, dass Changing Cities ganz viele von solchen Initiativen zusammenbindet, eher so Radentscheide und sowas.
Ja, also da sind wir aktuell dran. Das ist bei uns an zweiter Stelle, bevor wir erstmal wollen wir ein bisschen gucken, dass wir hier in Berlin mit einigen Firmen oder auch Vereinen einfach auch Bündnisse schließen und gucken, wie sie uns unterstützen. Aber natürlich der nächste Schritt ist auch für uns zu gucken, was passiert in anderen Städten und kann man da einfach auch deutschlandübergreifend oder sogar vielleicht europaübergreifend sich da vernetzen und von anderen Städten auch lernen. Also ja, das ist der nächste Schritt.
Also da haben wir ja zum Glück schon so kleinere Initiativen innerhalb von Berlin, wie die autofreien Wrangelkiez zum Beispiel oder so und auch die temporären Spielstraßen und so. Da kann man auf jeden Fall schon ein schönes Netzwerk aufbauen und wir hatten ansonsten, glaube ich, bisher nur einmal Kontakt nach Hamburg. Die hatten auch so eine Initiative, irgendwie Klimawende jetzt, den Ring in Hamburg, die haben ja auch so einen Innenstadtring, sehr viel kleiner natürlich, aber den auch autofrei zu machen. Ich glaube, die haben da im Januar angefangen, Unterschriften zu sammeln. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher, inwiefern das irgendwie erfolgreich war, jetzt gerade auch wegen Corona und dann Winter und so. Keine Ahnung, ich habe nichts mehr von denen gehört. Aber es gibt viele kleinere Initiativen, die auch Radentscheide und eben auch überlegen, das auszuweiten auf so autofreie Entscheide, die immer mal anfragen. Ich glaube, da tut sich auch bundesweit schon einiges.
Gibt es denn da so, weil du es gerade angesprochen hattest, das könnte da auch etwas Corona-bedingt irgendwie in Stocken geraten sein, also so wie ungefähr jeder Lebensbereich im Moment irgendwie dadurch betroffen wird, stelle ich mir vor, dass das bei euch wahrscheinlich ähnlich sein wird, also die Treffen, die ihr da jetzt abhaltet, irgendwie digital, aber auch habt ihr euch da Gedanken gemacht, wenn es ans Unterschriften sammeln geht und es bestehen immer noch Kontaktbeschränkungen, habt ihr da irgendwie eine Strategie, um die Leute irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht per Flyer oder irgendwie so anzusprechen? Oder gibt ihr da irgendwelche Ideen?
Ja, also gerade bei uns in der AG Bündnisarbeit versuchen da wirklich sehr viel mit einzelnen Firmen oder auch nahen Vereinen, themennahen Vereinen zusammenzuarbeiten, dass die uns dann wiederum auch mit Unterschriften unterstützen oder einfach sagen, okay, wir geben die Unterschriften dann aus und machen das gar nicht nur auf der Straße, aber natürlich machen wir das dann auch und geht es dann auch, denke ich, trotz der Corona-Einschränkungen, also gerade auch mit dann ordentlicher Maske und auch, aber klar wird es da sicherlich ein bisschen Einschränkungen geben, deswegen versuchen wir das auch viel über unsere Bündnisse zu steuern, um dann einfach nicht auch die Menschen zu erreichen, die nicht unbedingt sich wohlfühlen, dass mit jemandem zu machen auf der Straße.
Wenn man am Wochenende die Parks gesehen hat, Tempelhofer Feld oder so, wenn ihr im Frühling oder so sammelt und nach wie vor die Kontakt, also die Corona-Pandemie wütet, dann wisst ihr, wo ihr die Leute findet. Und dann seid ihr mit den ersten 20.000 in der ersten Stufe wahrscheinlich schnell durch.
Ich glaube auch. Also ich meine, die Leute sind ja jetzt extrem viel draußen unterwegs. Und also klar, im April wird das Wetter auch wahrscheinlich besser sein, aber theoretisch hätte man sich gefühlt, wenn man selbst ein bisschen Tee dabei hat, auch jetzt schon im Winter hinstellen können, weil ja trotzdem alle unterwegs waren. Also es ist ja enorm, was auch Corona gezeigt hat, wie relevant der öffentliche Raum ist. Also wie relevant jetzt nicht nur über die Pop-up-Radwege der Platz fürs Fahrradfahren ist, weil die Leute weniger ÖPNV fahren, aber sondern auch die Gehwege, wie wichtig Parks sind, dass wir diesen Raum brauchen. Und insofern hat der eine ganz neue, also ich würde jetzt nicht von der Renaissance sprechen, aber es ist halt, man sieht einfach, wie wichtig es ist und das spielt uns da total in die Karten. Und ich meine, also ich habe am Wochenende, bin ich an einem Stand von Deutsche Wohnen Enteignen vorbeigegangen und die haben das auch völlig ohne Probleme hinbekommen, mit Maske dazustehen, Desinfektionsmittel dabei zu haben und ihre Kiezlisten auszulegen. Also da sehe ich eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, wenn man sieht, dass man kaum andere Möglichkeiten hat, außer spazieren zu gehen, denke ich, haben wir da wirklich gute Chancen, alle zu erreichen. Und auch, was Nina auch schon angesprochen hat, das wird, glaube ich, auch immer mehr deutlich. Es ist unfassbar voll, wenn es ein schöner Tag ist und alle mal draußen sind, und dann staut man sich schon an einigen stark frequentierten Ampeln, doch schon selbst als Fußgänger ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen.
Ja, die Beobachtung habe ich auch mal wieder gemacht, ja. Und der Frühling geht ja jetzt erst los, also insofern, da können wir noch einiges erwarten an vollen Innenstädten und vollen Wiesen. Wenn ihr jetzt also die Unterschriftensammlung gestartet habt, Peter hat es ja schon angesprochen, in der ersten Stufe 20.000 gibt es ja so einen gewissen Ablaufplan aus der Verfassung, aus den entsprechenden Gesetzen, wie da mit so einem Volksbegehren weiter verfahren wird. Peter, du hast das ja alles hinter dir. Vielleicht kannst du uns mal kurz so ein bisschen skizzieren, wie da so der weitere Weg, das weitere Schicksal von so einer Initiative ist.
Naja, es gibt verschiedene Schicksale, die Volksinitiativen erleiden oder nicht. Formal ist es halt so, die erste Stufe, das ist, wenn ich mich recht erinnere, heißt das Antrag zur Einleitung eines Volksbegehrens. Da muss man 20.000 Unterschriften sammeln auf Papier und das hat man im Prinzip 6 Monate Zeit für. Der Volksentscheid Fahrrad hatte damals 3 Wochen gesammelt und wir hatten über 100.000 Unterschriften. Also es war einfach ein Thema, was auf der Straße lag, mit einer gut organisierten Sammelaktion. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Die Frage ist eigentlich nicht primär, wie viele Leute überzeuge ich von meinem Thema, sondern wie schaffe ich es, eine Organisation aufzubauen, die möglichst vielen Leuten diese Unterschriftenliste unter die Nase hält. So. Dann geht das Ding zur Prüfung. Ich glaube, parallel läuft, jetzt fange ich an zu schwimmen, die Kostenschätzung. Und in der zweiten Stufe, wenn das nicht in der Zwischenzeit übernommen wird vom Parlament, in der zweiten Stufe, da ist jetzt Deutsche Wohnen enteignen, nach der Zulässigkeitsprüfung müsste man, was sind das dann, 250.000 oder so ungefähr, sammeln?
175.000.
Genau, 250 wäre dann sozusagen die Nettozahl. Und da hat man, schlag mich tot, 3 Monate Zeit, glaube ich, für. Und damit 4. Ich werde hier schön korrigiert. Ist ein bisschen her. Also so ungefähr. Also man hat 3 Stufen, 20.000, 175.000. Und in der letzten Stufe wäre dann tatsächlich der Volksentscheid. Und da geht es dann hopp oder top. Da muss eine Mehrheit der Berlinerinnen unter Beachtung eines gewissen Quorums quasi mit Ja stimmen. Und damit wäre in einer logischen Sekunde das Abgeordnetenhaus als gesetzgebende Kraft außer Kraft gesetzt. Der Souverän, das Volk, würde übernehmen, würde dieses Gesetz in Kraft setzen über den positiven Volksentscheid. Damit hätte es landesweit Gültigkeit. Ja. Es sind viele, also so viele sind bis dahin noch nicht erfolgreich gekommen. Es sind viele Volksentscheide natürlich auf halber Strecke stehen geblieben. Auch der Volksentscheid Fahrrad hat ja nur die erste Stufe hinter sich gebracht und ist dann über ein Angebot des Koalitionsvertrages in die Senatsverwaltung geladen worden, um dort das Gesetz, was dann zum Mobilitätsgesetz wurde, oder die Eckpunkte dieses Gesetzes zu verhandeln. So. Das ist natürlich auch ein Weg, über öffentlichen Druck quasi dann einen Referentenentwurf in einer Verwaltung zu provozieren. Ich muss aus heutiger Sicht auch sagen, das Mobilitätsgesetz, was vorliegt, ist vielleicht nicht ganz so ambitioniert an allen Stellen wie der Entwurf des Radentscheides, aber handwerklich und qualitativ wesentlich besser. So.
Ja, das gut, das Mobilitätsgesetz ist ja alles als solches auch immer wieder Streitthema in der politischen Debatte. Aber das ist ja auch, denke ich mal, normal. Ja, ihr steht noch am Anfang sozusagen mit eurer Initiative und wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir drücken euch auf jeden Fall alle Daumen. Wir sind jetzt leider schon am Ende der Zeit, die wir zur Verfügung haben, aber wir haben gemerkt, es ist ein ganz unglaublich umfangreiches Thema, was uns alle alltäglich betrifft und was für die Menschen in der Stadt eigentlich nur sich zum Positiven entwickeln kann, wenn man irgendwie den öffentlichen Raum besser eben für die Nutzung durch die Menschen und nicht durch die Maschinen oder wie auch immer man das dann nennt, zur Verfügung stellt. Ja, so wäre also mein persönliches Fazit ist sozusagen, es gibt da durchaus noch eine Menge zu tun. Die Richtung sollte klar sein, in die es geht. Und den Weg müssen wir sozusagen alle zusammen gehen. Also ja, dann würde ich vielleicht sagen, wenn ihr nochmal euer eigenes Fazit ziehen mögt, dann sehr gerne von dieser Besprechung und von diesem Talk.
Ja, also ich glaube, ich wie schon am Anfang gesagt, ich denke, wir müssen da mehr Freiraum schaffen für uns Menschen, auch für die Natur. Aber ich denke auch, wie Peter es auch gesagt hat, wir müssen da wirklich in die Diskussion gehen mit denen, die dem Ganzen etwas kritisch gegenüberstehen und auch versuchen, wirklich Möglichkeiten zu schaffen, um zu zeigen, dass es eine gute Veränderung ist, eine positive Veränderung ist für alle, auch für die, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen.
Dem kann ich mich auch nur anschließen. Also genau, zeigen, wie toll es ist, Bilder produzieren, was es heißt, was es sein kann. Vielleicht mal wie in Paris auch so einen autofreien Sonntag wagen, um mal so ein bisschen so einen kleinen Vorgeschmack zu machen. Sowas.
Ich glaube, im Detail kann man sich natürlich über den Gesetzesentwurf beugen und alles Mögliche kritisieren. Ich mag grundsätzlich den Spirit, der darin steckt, der halt ganz klar sagt, wir müssen Verkehrspolitik in urbanen Zentren an MIV-Reduktionen, an MIV-Zahlen ausrichten. Weil das ist egal, ob ich jetzt über Fuß, über Rad oder Tram oder S-Bahn rede. Es geht eigentlich immer darum, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und das mit klaren Kennzahlen und mit klaren Größen als Steuerungsinstrumente zu versehen und sich daran zu orientieren in der Verkehrspolitik, das finde ich genau den richtigen Ansatz. Von daher bin ich da auch sehr gespannt, wie der Diskurs weiter funktioniert.
Ja, und ich habe jetzt gerade noch eine neue Abkürzung gelernt. Ich glaube, MIV steht für motorisierter Individualverkehr. Das passiert uns Grünen nicht so oft, dass wir noch neue Abkürzungen lernen. Wir sind ganz gut dabei mit den Abkürzungen. Ich danke euch für das interessante Gespräch. Ich glaube, es ist immer produktiv, so die Prämissen in Frage zu stellen und hier in jedem Fall auf jeden Fall das Primat des motorisierten Individualverkehrs und das Primat des Automobils als Zentrum, um das unsere ganze Mobilität gestrickt ist, mal wirklich rauszunehmen und zu schauen, was denn dann da ist und wie viel schöner das auch sein kann. Insofern, ja, ich habe einiges von euch gelernt. Danke euch.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Immer gerne.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ja. Bis dann.
Dann war es das für dieses Mal. wünsche euch einfach allen noch einen schönen Abend.
Euch auch.
Bis dann.
Das Gleiche. Tschüss.
Ja, tschüss.